Oh, ich bin schon wieder dran. Ich nehme mir zwei Wasser und eine Munition.
Wie, schon wieder? Wie kannst du jetzt schon drei Ressourcen auf einmal bekommen?
Ich weiß, ich bin einfach schnell. Ha! Und jetzt darf ich auch noch eine Strategiekarte nehmen.
Aber das ist doch unmöglich. Du kannst doch nicht schon wieder...
Und dann zieht mein Scout auf dieses Feld und schon darf ich wieder eine Ereigniskarte nehmen. Juhu!
Das ist echt nicht fair.
Tja, Schatz, ich glaube, das ist einfach mein Spiel.
Nee, das ist einfach nur absurd.
Oh, schau mal, ich glaube, ich habe gerade das Spiel gewonnen. Hier kommt das fünfte Einflussscheibchen.
Ich habe gerade mal eine Scheibe platziert.
Michael, ich glaube, du brauchst einfach ein bisschen mehr Übung.
Beim nächsten Mal, wenn das Spiel nur 10 Minuten dauert. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute unterwegs im Ödland in Rise of the Wastelands. Willkommen zur Ausgabe 339 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta Mill gegenüber, direkt aus dem Ödland.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute einen etwas traurigen Michael, den ich im Ödland zurückgelassen habe.
Ja, warum und wieso diese Eingangsszene jetzt so war, werdet ihr im Verlauf dieser Folge noch mitbekommen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, Rise of the Wastelands, über das wir heute sprechen werden, ist ein schwieriger Kandidat für mich aus verschiedenen Perspektiven sozusagen, ja. Es ist wirklich schwer. Und denkt nicht, dass wir das Spiel jetzt irgendwie schlecht finden oder so. Es ist viel komplizierter, sag ich mal.
Ja, einfach kann ja auch jeder. Aber bevor wir in die Details einsteigen, komme ich in meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir wie immer prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
Ja, Rise of the Wastelands, darum geht's heute. Einer der, ja, ich würde sagen, der Geheimtipps der Spiel. Ganz viele Leute haben das uns auch angetragen, als wir auf das Spiel waren, sagen, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Und das haben wir dann auch und wir haben es auch tatsächlich dann mitgenommen.
Und ja, und das war vorher tatsächlich bei uns nicht so wirklich auf dem Radar.
Nee, wir haben es auf dem Pressetag zum ersten Mal gesehen. Da hat der Pete irgendwie gesagt, hier, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Und da war der Autor auch, der Jesus Casabola Boyero, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus.
Jesus.
Genau, war am Stand und hat das da auch erklärt und hat uns das erklärt und wir fanden das ziemlich cool. Hat halt eine ziemlich coole Prämisse, jetzt spieltechnisch.
Also ich möchte mal darauf hinweisen, er hat es dir erklärt, weil ich war gar nicht da, als es erklärt wurde. Genau. Mir hat das Spiel niemand erklärt. Ich musste das einfach irgendwie plötzlich mitspielen.
Ja, aber gut, wie gesagt, wir kommen da gleich noch drauf. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz in die Regeln, bevor wir weitersprechen. Rise of the Wastelands spielt in einer futuristischen, postapokalyptischen Welt, in der Ressourcen knapp sind und die verbliebenen Menschen ums Überleben und die Herrschaft über das verwüstete Land kämpfen. Die Spieler führen eine der vier Fraktionen mit ihren eigenen einzigartigen Fähigkeiten an. Ausgehend von ihrer Hauptstadt erkunden sie die dynamisch erzeugte Karte, entdecken neue Gebiete und errichten Außenposten, um Ressourcen zu erhalten. Mit diesen neu gewonnenen Ressourcen können sie Gebäude und Einheiten bauen, während sie gleichzeitig danach streben, ihre Technologie zu verbessern und ihre Hauptstadt auszubauen. Auf diese Weise können die Spieler die sich ständig ändernden Erfolge erfüllen und so ihren Einfluss auf andere Spieler ausweiten, was durch Einflussmarker auf den Tableaus der Gegner symbolisiert wird. Ziel in Rise of the Wastelands ist es, mindestens 5 eigene Einflussmarker auf die anderen Spieler zu verteilen. Wenn das Spiel beendet ist und nur ein Spieler dies geschafft hat, wird er zum Sieger erklärt. Falls 2 oder mehr Spieler dies geschafft haben, gewinnt der Spieler, der mehr Einflussmarker abgegeben hat.
Ja, das war die schnelle Spielerklärung und ihr habt die wesentlichen Aspekte schon mitbekommen. Wir sind also in einer dystopischen Zukunft, wir haben knappe Ressourcen und versuchen uns durchzuschlagen. Und wie das in so Gesellschaften üblich ist, der den meisten Einfluss auf die anderen hat, der gewinnt nachher.
Ja, das Ganze ist ein ziemlich klassisches 4X-Spiel, würde ich sagen. Ja. Die Karte besteht auch aus Hexfeldern. Und das Schöne ist auch, dass die Karte dynamisch ist. Das heißt, es gibt solche Map-Pappteile, Kartenpappteile. Und da sind immer eine Anzahl von Hexfeldern drauf. Und die setzt man quasi für das entsprechende Szenario zusammen. Und für jede Spieleranzahl gibt es ein eigenes Szenario. Das heißt, je nach Spieleranzahl wird die Karte auch größer oder kleiner. Im Prinzip ist es aber tatsächlich so, dass die Karte relativ klein ist für die Spieler immer. Also es gibt nicht so richtig viel Platz zum sich ausbreiten.
Ja, man muss schnell sein.
Genau, aber das ist ja auch das Konzept bei dem Ganzen. Denn die Idee, und so wird es auch verkauft sozusagen, ist, dass dieses Spiel halt ein 4X-Spiel ist mit einer vollständigen 4X-Erfahrung, aber das Ganze in unter 2 Stunden spielbar ist. Und das stimmt sogar. Ja,
ja, absolut.
Frage ist nur, wie erreicht man das?
Ja, also Michael hat schon ganz viel über diesen dynamisch zusammensetzbaren Plan gesprochen, der natürlich auch die Wiederspielbarkeit so ein bisschen beeinflusst, weil man eben nicht immer auf dem gleichen Standardfeld spielt. Also es ist nicht nur die Größe, die sich ändert, sondern dadurch, dass ich halt Bauplättchen habe und die auch erstmal verdeckt ausbreite, ist halt jedes Mal so ein bisschen Überraschung, was habe ich denn jetzt direkt vor meiner Haustür da liegen, weil ich muss das erstmal ausspähen und gucken, was habe ich denn da überhaupt für Terrain vor mir.
Genau, und dieser Mechanik ist, dass diese Hexfeldplättchen quasi verdeckt liegen und sobald ich eine bestimmte Aktion ausführe und ich mit meiner Einheit, mit meinem Scout quasi direkt neben so einem unaufgedeckten Feld liege, dann wird das Feld aufgedeckt und dann darf ich eine Eventkarte ziehen und diese Eventkarte, die Ereigniskarte, die enthält halt dann so ein kleines Storystück, wo ich eine Entscheidung treffen kann. Und meistens ist es dann irgendwie sowas wie, ich finde irgendwie das und das und das und ich kann mich jetzt entscheiden, einfach das so mitzunehmen oder ich kann tiefer forschen, habe dann ein größeres Risiko, muss vielleicht würfeln und kriege dann vielleicht Ressourcen oder irgendwas anderes. Und das ist echt spannend. Das haben sie sich meiner Meinung nach schon so ein bisschen abgeguckt bei Scythe. Bei Scythe gibt es ja so eine ähnliche Mechanik. Ja, da gibt es ja diese Marker, die auf dem Spielbrett liegen. Und sobald man auf einen von diesen Markern trifft, darf man auch so eine von diesen Ereigniskarten ziehen. Ich finde es bei Scythe noch ein bisschen schöner, weil da ist ein bisschen mehr Story drin. Also hier ist tatsächlich nur ein Titel gegeben, da muss ich ein bisschen was dazu überlegen. Ja,
ja, also es ist tatsächlich wirklich sehr rudimentär, dass es halt eher sowas ist wie, ja, du hast jetzt hier ein altes Flugzeugwrack gefunden oder du hast hier irgendein altes Bauwerk gefunden oder eine Höhle gefunden und entweder du guckst halt nur mal so kurz oberflächlich, was ist da, oder du gehst halt tiefer rein. Und meistens hast du dann eben tatsächlich so diesen Effekt, wenn du da jetzt reingehst, hast du das Risiko, wenn du eine 1 und eine 2 würfelst, dann kriegst du gar nichts. Wenn du aber eine 3 bis 6 würfelst, dann kriegst du dafür wesentlich mehr Ressourcen oder was auch immer jetzt gerade da aufgeführt ist, als wenn du jetzt einfach nur einmal kurz oberflächlich geguckt hast. Und was ich halt schön finde, ist, dass du halt ganz transparent dein Risiko quasi beschrieben bekommst. Also ja, du weißt genau, worauf du dich einlässt, wenn du jetzt dich für die schwierigere Variante entscheidest.
Ich finde diese Mechanik insgesamt cool, weil genauso wie bei Scythe finde ich die auch super, weil die so eine Art, weil die diesen, ich muss jetzt mal hier noch was irgendwie untersuchen und aufdecken und explorieren sozusagen, ne? Einer dieser 4X-Aspekte irgendwie abbildet und das finde ich echt cool. Also das macht echt Spaß. Man denkt sich so, oh ja, ich will jetzt noch so hier so ein Ding aufdecken.
Ja, also Das ist das eine, dass man damit natürlich auch den Reiz hat, tatsächlich zu explorieren und dieses neue Gebiet zu erforschen, weil ansonsten überlasse ich ja den anderen diese guten Boni, die da vielleicht potenziell liegen. Der andere Aspekt, der da aber auch mit reinspielt, ist, dass es ein paar Ziele gibt, die sagen, du musst halt die Hoheit in einem der Gebiete haben und Gebiet ist dann halt eben tatsächlich eines dieser Plättchen mit, ich glaube 6 Hexfelder oder so sind da drauf. Es gibt nicht so viele. Also wir haben jetzt noch nicht genau darüber gesprochen, wie das mit dem Plättchen verteilen ist und dass es da schwierigere und weniger schwierige Ziele gibt. Aber die schwierigen Ziele sagen, du sollst über 5 solcher Gebiete die Hoheit haben, aber faktisch gibt es nur so viele, dass jeder genau 4 haben kann. Es sei denn, du hast dich halt echt gesputet und es irgendwie geschafft, auf einem 5. Gebiet tatsächlich dann eben die Hoheit zu haben. Was wahrscheinlich nicht ohne Kampf auskommt.
Ja, das ist aber das, was ich am Anfang schon sagte. Der Platz ist wirklich begrenzt,
ja,
und das Spiel
genau.
Ist halt darauf ausgelegt, dass du quasi so eine Art Kampf in der Telefonzelle machen musst.
Richtig.
Und das ist eigentlich auch ein cooler Aspekt, weil du weißt schon von Anfang an, die Ressourcen sind knapp und das passt ja auch in die Story des Spiels, ja. Und der Platz ist auch knapp und ich muss mich irgendwie sinnvoll ausbreiten und sinnvoll auch mich erweitern sozusagen und in die richtige Richtung erweitern, sodass ich diese Ziele möglichst erfülle schnell. Aber lass uns noch mal kurz, bevor wir mit den Zielen kommen, weil das ist sozusagen die Endgame-Mechanik. Ansonsten ist es halt so ein klassischer Ressourcensammler. Man hat irgendwie verschiedene Ressourcen wie Wasser, Munition,
Technologie
und sowas, ja. Und die sind halt ziemlich knapp und man muss immer sich überlegen, für was setze ich die ein? Alles, was ich in diesem Spiel mache, Kostet Ressourcen. Also ich kann zum Beispiel Ausbauten kaufen für meine Hauptstadt. Die schalten dann wieder neue Fähigkeiten frei. Ich kann diese Vorposten bauen. Die sind super wichtig, weil die Vorposten sind der Weg, wie ich neue Ressourcen bekomme. Jeder Vorposten hat eine Ressourcenart zugeordnet.
Wobei ich da, das ist das Einzige, was ich ohne Ressourcen machen kann. Dafür muss ich dafür von meinen 4 Aktionen 3 opfern.
Richtig. Und da sind wir nämlich bei dem Aktionssystem auch sehr clever. Es gibt solche blauen Würfelchen, die habe ich quasi am Anfang schon. Und mit denen kann ich Aktionen auslösen. Und bestimmte Aktionen kosten halt eins von diesen blauen Würfelchen. Bestimmte Aktionen kosten mehr von diesen blauen Würfelchen, je nach Aktion. Und in meiner Runde, wenn ich dran bin, gebe ich quasi alle meine Aktionssteinchen aus, um irgendwelche Dinge zu tun. Und das können dann halt sowas sein wie forschen, dann schalte ich neue Fähigkeiten frei. Oder ich baue mir einen Scout oder ich baue mir eine Ausbauten für meine Hauptstadt und so weiter.
Oder ich baue mir eine Armee, damit ich dann vielleicht demnächst nicht ungeschützt bin, wenn mich jemand angreift.
Genau. Und ich kann diese Aktionswürfelchen, ich kann noch mehr von diesen Aktionswürfelchen innerhalb des Spiels bekommen. Zum Beispiel kann ich eine bestimmte Forschung freischalten, dann kriege ich ein neues Aktionswürfelchen. Oder es gibt den Bevölkerungsrückhalt, das ist auch eine mehr oder weniger eine Ressource. Ja, die kann in dem Fall aber tatsächlich hoch oder runter gehen. Die kann also ins Negative auch gehen. Und wenn man ganz unten angekommen ist, also total unbeliebt ist, dann kriegt man auch ein Aktionswürfelchen dazu. Nee.
Das ist kein blaues Aktionswürfelchen, da kriegst du so ein schwarzes Führerwürfelchen.
Ja, ja, da kriegst du so ein schwarzes Würfelchen. Ja. Diese schwarzen Würfelchen sind auch super wichtig. Und zwar sind das quasi Joker. Die habe ich nur zu einer bestimmten Anzahl am Anfang des Spiels. Und auch da kann ich, wie bei den Aktionswürfelchen, durch bestimmte Dinge, die ich freischalte, noch welche dazu bekommen. Aber wenn ich die mal benutze, im Gegensatz zu den Aktionswürfelchen, die in jeder Runde wiederkommen, sind die einfach weg. Ja,
ja, und die brauche ich insbesondere, wenn ich in einen Kampf verwickelt werde oder selber einen Kampf anfange.
Und die braucht man auch, um die individuelle Sonderfähigkeit des Anführers zu benutzen. Zum Beispiel konnte ich bei unserem zweiten Spiel, da hatte ich eine Fähigkeit, dass ich ein schwarzes Würfelchen einmal pro Runde in ein blaues Aktionswürfelchen verwandeln konnte. Dann ist aber das schwarze Würfelchen auch für immer weg für den Rest des Spiels.
Genau, ne? Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mit meinem schwarzen Würfelchen die entweder rosa Kristalle in Ressourcen umzuwandeln oder Ressourcen in rosa Kristalle umzuwandeln.
Ja, und rosa Kristalle ist die Wildcard-Ressource.
Ja, ist die Joker-Ressource, genau, die ich dann für alles einsetzen kann.
Also das ganze Spiel ist so drauf ausgelegt, dass es wirklich genau das sagt, was es auch in der Präambel des Spiels sagt, nämlich es ist alles knapp. Es sind Aktionen knapp, es sind meine Anführerwürfelchen knapp, es sind die Ressourcen knapp, es ist alles knapp und man muss den Mangel verwalten, mehr oder weniger.
Und im Übrigen, die Zeit ist auch knapp.
Genau. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also diese Mechaniken greifen wirklich sehr gut ineinander. Und ich habe ganz oft bei so Spielen, wo ich so Mangel verwalten muss, habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie blöd ist, weil ich muss immer dumme Entscheidungen treffen. Ja,
ja, es ist zäh. Ich muss immer zwischen Pest und Cholera entscheiden. Ich komme nicht vorwärts, ich erreiche nichts und hier ist das halt anders.
Hier hat da meiner Meinung nach der Autor genau diesen Sweet Spot getroffen, wo man trotzdem noch den Eindruck hat, dass man nicht so die ganze Zeit von Zwängen unterlegen ist. Ja. Ne? Also, aber es ist halt trotzdem knapp und das führt einfach dazu, dass jede Entscheidung, die du tust, ja, zählt. Weil jede Entscheidung hat einen wesentlichen Einfluss auf die nächsten Entscheidungen, weil wenn du hast zwei Wasser und du weißt, diese zwei Wasser sind echt wertvoll, weil die sind schwer zu kriegen, ja, wie setze ich diese zwei Wasser am besten ein? Und das ist einfach echt wirklich befriedigend, das ist wirklich gut gemacht und das macht richtig Spaß.
Und was diesen Spaß noch unterstützt, finde ich, dass du eine wirklich durchdachte, ja, Symbolik hast. Mhm. Also ja, klar, es ist wirklich viel, was da auf dich reinprasselt. Mit den, ich weiß nicht, 6, 7 Ressourcen, die du hast, mit den verschiedenen Fahrzeugtypen und den Gebäuden, die du bauen kannst, mit den Vorposten, mit den Ausbauten von den Vorposten, mit noch diesen Anbauten für die Stadt. Ich meine, das ist, ja, wir haben schon viel Komplexeres und Reichhaltigeres gehabt. Aber es ist schon an einer Menge, wo man sagt, ist jetzt nicht gerade für den Gelegenheitsspieler was.
Ja, das ist ein Expertenspiel.
Aber dadurch, dass du hier halt wirklich bei jeder Aktion dokumentiert hast, was macht diese Aktion, was kriege ich dafür, kannst du dich sehr schnell reinfinden. Also du musst nicht erst, wie bei anderen Spielen, 5, 6 Partien spielen, bis du so die Symbolik verstanden hast und verstehst, was tue ich hier überhaupt. Sondern schon innerhalb des ersten Spiels habe ich mich super zurechtgefunden. Und im zweiten Spiel musste ich eigentlich nichts mehr fragen, weil bis auf 2 Dinge war, glaube ich, alles klar. Und wir konnten das einfach runterspielen.
Ja. Also das Spiel ist während des Spiels wirklich, wirklich sehr, sehr schön und man hat so das Gefühl, ja, hier kann ich mich so richtig reinkuscheln, ja, und kann den Mangel verwalten und trotzdem irgendwie meine Zivilisation ausbauen, mehr oder weniger.
Ja, und dann kommt die böse Jutta und beendet das Spiel einfach mal vorschnell.
Da kommen wir gleich zu. Ich hatte, ich finde es aber auch jetzt kein komplexes Spiel, ja. Es ist auch da drin, finde es meiner Meinung nach so ein Sweet Spot, wenn man so ein Eclipse zum Beispiel spielt, das ist wesentlich komplexer und hat wesentlich mehr Dinge, auf die man achten muss und mehr Ressourcen und so weiter. Das hier ist noch meiner Meinung nach noch total überschaubar. Es gibt auch Kampf in dem Spiel, ja. Der Kampf ist aber genauso wie bei Scythe eigentlich gar nicht so super relevant, ja. Also wir hatten in so einem üblichen Spiel hatten wir vielleicht 2 oder 3 Kämpfe. Wir hatten auch schon Spiele gespielt, wo einfach überhaupt kein Kampf war. Ja, wir haben bis zum Ende gespielt, war kein einziger Kampf. Das ist so, und das finde ich auch wieder gut, weil das ist halt kein Spiel, wo es eigentlich nur darum geht, wer am schnellsten irgendwie die anderen platt macht, sondern.
Ja, das hast du ja häufig bei so.
Also 4X-Spielen, ja, dass die halt sehr kriegerisch sind.
Dass du halt nur dich am Kloppen bist, weil du weißt, wenn ich jetzt nicht sofort den anderen niederkloppe, dann habe ich eh keine Chance.
Genau, und der Kampf ist auch ziemlich cool gemacht. Es gibt ein Kartendeck, das man dann als die 2 Parteien, die am Kampf beteiligt sind, die an einem.
Ja, also im Grunde genommen gibt es ein Kartendeck mit Sets für 2 Spieler.
Ja, also jeweils jeder Spieler bekommt 3 Karten auf die Hand mit 1, 2 oder 3 drauf.
Es sind, glaube ich, 4 und es gibt noch eine 0.
Es gibt noch eine 0, genau. Ja. Also 0, 1, 2, 3. Und die Decks sind auch gleich. Und es geht eigentlich darum, dass man die militärische Stärke jetzt vergleicht. Und der Kampf läuft im Prinzip darauf hinaus, die beiden Spieler berechnen ihre militärische Stärke und derjenige, der höher hat, gewinnt. Ja.
Ja.
Wenn beide gleich sind, gewinnt niemand. Ja. Das hat aber auch Konsequenzen für, was dann nach dem Kampf passiert. Da gibt es dann auch Ressourcen für den Gewinner und wenn ein Gleichstand war, also kann auch was passieren und so weiter. Es gibt dann so eine Liste, die man so abarbeitet. Diese militärische Stärke hängt von einer Karte ab, die man spielt. Das sind diese sogenannten Strategiekarten. Mhm. Die hat man während des Spiels auf der Hand und die kann man sich auch kaufen gegen Ressourcen. Ja. Und bei jedem Kampf zieht man eine Strategiekarte dazu. Diese Strategiekarten haben ja 2 verschiedene Funktionen. Einmal kann ich die in meinem ganz normalen Zug ohne Kampf spielen, ja, oder in einer anderen Gelegenheit. Die Karte sagt immer genau, wann die gespielt werden kann. Zum Beispiel kann das auch sein, dass eine Strategiekarte sagt, wenn 2 andere Spieler kämpfen. Ja.
Dann darfst du dem einen irgendwie unterstützen.
Genau. Aber da ist zum Beispiel sowas drauf wie am Ende deines Zuges darfst du die spielen und dann macht die halt irgendwas, irgendeinen Effekt.
Ja, ja. Oder du kriegst halt sowas gesagt, du kannst eine Aktion kaufen, spielen und darfst dann etwas bauen, das normalerweise teuer ist, musst aber keine Ressourcen bezahlen.
Diese Strategiekarten, die haben aber noch eine 2. Funktion, und zwar im Kampf dann halt. Die haben am unteren Rand sind 3 Zahlen aufgedruckt. Und diese 3 Zahlen sind für die verschiedenen Kampflevels oder
Einheitenstärken.
Einheitenstärken, genau. Also sozusagen
Schwach, mittel, stark.
Und je nachdem, wie viele Technologien ich gebaut habe, also ich kann durch Technologiebau, kann ich meine Armeeeinheiten, von denen ich nur 3 Stück insgesamt habe, ja, halt in eine von diesen Kategorien bringen. Am Anfang fangen die halt an mit schwach.
Einfach schwach.
Genau, ja. Schwach. Und wenn ich halt entsprechend Technologie baue, dann werden die halt mittel oder irgendwann stark. Und dann steht halt eine Zahl drauf. Und die Zahl skaliert halt mit dieser Stärke. Das heißt, für schwach kann das.
Das ist eine 1 bis 3, glaube ich.
Ja, aber das ist pro Karte unterschiedlich. Also auf jeder Karte ist es anders. Ne?
Also grundsätzlich gibt es halt so eine Range, wo eben einfach bzw. schwach halt liegen kann. Und je besser ich bin, umso höher kann die Zahl natürlich sein.
Genau, das ist auch schön gemacht. Auf der Karte steht unten drauf. Einfach ist immer 1 oder 1 bis 3 beispielsweise. Und du kannst halt Karten haben, wo du eine, oder 0 bis 3, du kannst halt eine Karte haben, wo 0 drauf ist, hast Pech gehabt, ja. Oder du hast 1 oder 2 oder 3. Und jetzt kommt noch ein kleiner Trick dabei. Du ziehst diese Karte auf die Hand von deinen Strategiekarten, die du schon hast. Von denen hast du normalerweise im Spiel nicht so viele, so 2 vielleicht
manchmal,
oder so.
Manchmal ist das dann auch die einzige Karte und dann musst du halt nehmen, was du da gerade gekriegt hast.
Aber du könntest auch eine andere von deinen Strategiekarten dann für den Kampf einsetzen, die vielleicht bessere Werte hat unten.
Ja.
Dann musst du allerdings diese Strategiekarten aufgeben. Und auch hier wieder, diese Strategiekarten sind eigentlich alle cool. Ja, die bringen dir wirklich was.
Also du wirst ja eigentlich super gerne sowohl für den Effekt als auch für den Kampf nutzen, aber du musst dich halt für eins von beiden entscheiden.
Und auch da hat mal wieder dieses dieses Muster des, der Mangelverwaltung sozusagen. Ja. Ne? So, dann spielt man diese Karte verdeckt auf den Tisch. Jeder macht das, die beiden Kampfteilnehmer. Und dann kann man noch eine von diesen Karten, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, mit 0 bis 3, kann man auch verdeckt noch dazu spielen. Das ist die Anzahl von meinen Kommandoschwarzen
Würfelchen. Ja, meinen Führungswürfeln, genau, die ich dann einsetzen möchte. Und das, finde ich, haben sie mit der Karte gut gelöst, weil wenn du jetzt die Würfelchen nehmen würdest und daneben legen würdest, würde der andere ja schon sehen, wie viele Würfel du genommen hast. Und durch die Karte ist das verdeckt. Und erst wenn beide Karten aufgedeckt werden, nimmst du quasi die Würfelchen und legst sie auf die Karte, so wie du es mit der Karte vorgeplant hast.
Richtig. Und dann wird halt gleichzeitig werden die zwei Karten aufgedeckt, dann wird alles zusammengerechnet. Es gibt dann noch so Sachen wie der Angreifer hat irgendwie plus eins oder minus eins. Das gibt so eine Hilfekarte, die dabei ist.
Ja, also man kann so Training gemacht haben als Aktion irgendwann mal und dann ist man halt besser, genau, und hat sich upgegradet da. Also
es gibt noch so ein paar weitere Modifikatoren, die sind auch offen verfügbar. Das heißt, die weiß jeder, bevor man die Karten legt. Und dann wird halt verglichen und dann wird geguckt, wer die höhere Zahl hat. Es geht super schnell. Ja. Es ist, macht total Sinn und es integriert auch noch diesen, jetzt muss ich irgendwie eine von meinen geilen Strategiekarten abgeben. Ja. Habe ich keine Lust drauf.
Und wie viele von meinen Würfelchen will ich jetzt wirklich auch ausgeben? Weil die sind danach halt, wenn ich gewinne, sind die weg.
Genau. Wenn du gewinnst, sind die weg. Wenn du verlierst, darfst du sie behalten. Und wie gesagt, das sind die Würfelchen, die halt nur einmal da sind im Spiel. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich davon habe ich irgendwie 4 oder 5 am Anfang, glaube ich, oder sowas. Ja.
Ich habe da 5 und dann habe ich 2, wenn ich mein persönliches Führungsziel erreiche, die ich noch dazu bekommen kann, plus die 2 bei dem Bevölkerungsrückhalt.
Und die sind aber auch knapp.
Also, ja, also 9 und dann ist Ende Gelände.
Genau. Ja. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, wenn ihr das alles so toll findet und dieses ganze Spiel so cool ist, was ist dann das Problem, das ihr am Anfang besprochen habt? Ja? Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Endgame. So, wie endet dieses Spiel nämlich? Und dazu müssen wir ein bisschen was erzählen über die Zielkarten. Es gibt immer 3 aufgedeckte Zielkarten. Diese Zielkarten haben einen oberen Teil und einen unteren Teil, die jeweils eigentlich gleich sind, nur mit höheren Anforderungen versehen. Also beispielsweise, wie Jutta schon gesagt hat, kann es eine Zielkarte geben, beherrsche 3 Gebiete. Ja, und dann ist halt auf der oberen Seite, auf der oberen Teil ist irgendwie beherrsche 3 Gebiete, unterer Teil beherrsche 4 Gebiete. Ja.
Ja.
Oder zum Beispiel
obere. Habe Bevölkerungsrückhalt 3 oben und unten habe Bevölkerungsrückhalt 3 plus habe noch 4 Kristalle.
Richtig. So, also immer die Aufgabe gibt es immer in 2 Versionen, einmal leicht und einmal schwer oder einmal so anspruchsvoll und ganz
mega
schön schwer.
Mega anspruchsvoll.
Genau. Und man muss das halt erfüllen. Am Ende seines Zuges überprüft man, ob man eine von diesen 3 Zügen
von diesen drei Zielen
erfüllt hat. Und dann kann man einen von seinen Scheibchen da drauflegen, von seinen Kontrollscheibchen. Ja? Und nochmal dran Erinnerung, das Ziel des Spiels ist es, 5 von diesen Kontrollscheibchen wegzukriegen.
Ja. Ja?
Und dann läuft die Runde ganz normal weiter. Wenn du wieder dran bist, ja, dann wird geguckt, hast du ein Kontrollscheibchen auf eine von diesen 3 Zielkarten und dann, wenn das so ist, dann nimmst du die gesamte Zielkarte mit allen Scheibchen, die drauf liegen, weil in der Runde nach dir können ja noch weitere Leute da Scheibchen draufgelegt haben.
Genau.
Oder es könnte sogar ein Scheibchen drauf liegen, schon wenn du eins drauf tust.
Mhm.
Und dann werden diese Scheibchen halt auf die Gegenspieler verteilt. Da gibt es auch nochmal Effekte und so weiter. Ja. Das hat aber keinen wirklichen Einfluss, sag ich jetzt mal. Also keinen großartigen Einfluss, sag ich
ja,
mal.
Ja, also jedes zweite Scheibchen, das du aufs Auge gedrückt bekommst, kriegst du halt als Goodie eine Kontrollkarte.
Ja, und dein Bevölkerungsrückhalt geht eins runter, wenn eine Fremde. Aber es geht im Prinzip, also der wesentliche Punkt ist, du willst 5 Stück von diesen Dingern loswerden. Und auch hier wieder schön gemacht, wenn du eins drauflegst, wissen alle anderen, diese Zielkarte geht jetzt gleich weg, wenn die wieder drankommt. Ja?
Also entweder schaffe ich das jetzt oder ich muss dann halt gucken, was als neues Ziel kommt.
Ja, und da sind wir schon bei dem ersten Problem. Das Spiel ist dann beendet, wenn 5 von diesen Scheibchen tatsächlich weg sind und dann wird noch eine Runde zu Ende gespielt. Und dann ist es vorbei und dann wird geguckt, wer hat denn die meisten Scheibchen verteilt. Ja.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem für dieses Spiel, weil es ist einfach sofort vorbei. Ja? Du spielst das und dann sagt Jutta plötzlich, hier ist mein 5. Scheibchen. Und ich so, Moment mal, wie kann das denn sein? Ja, du hast das natürlich schon gesehen, dass das 5. Scheibchen ist. Also man spielt schon so 60 bis 90 Minuten. Aber das Problem dabei ist, wenn einer mal 2 Scheiben vorne liegt, es ist unglaublich schwierig, diesen Vorsprung wieder einzuholen.
Ja, ja? Also insbesondere, wenn du vielleicht auf ein Ziel hingearbeitet hast.
Dass das plötzlich weg ist.
Und dann ist das plötzlich weg, weil du es in der Runde nicht geschafft hast. Du hättest noch eine Runde gebraucht, aber dann ist das Ziel weg. Und dann ist ein Ziel da, das in eine völlig andere Richtung geht. Und du denkst gerade, Moment, ich habe mich hier gerade darauf fokussiert, hier den Bevölkerungsrückhalt zu bekommen. Und jetzt geht es hier auf einmal um Gebietskontrolle. Ich bin überhaupt gar nicht vorbereitet auf Gebietskontrolle. Wie mache ich das denn jetzt?
Ja, und das führt dann dazu, dass man die ganze Zeit saumäßig aufpassen muss, dass wenn einer ein Scheibchen legt, dass man sofort folgt. Ja? Dass man entweder auf dieselbe Karte ein Scheibchen legt oder in derselben Runde auf ein anderes, auf eine andere Karte ein Scheibchen legt.
Weil um hinten dran zu bleiben, ja.
Genau, um dran zu bleiben. Wenn du einmal den Anschluss verpasst und eine oder zwei Scheiben hinten legst, ist es fast unmöglich, das noch aufzuholen.
Also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es macht es auf jeden Fall schwer, dann nochmal die Kurve zu kriegen.
Und das verwandelt das ganze Spiel. Denn plötzlich hat man quasi so eine Art Mangelverwaltung, Ressourcenmanagement, Erkundung und sowas, ja. Und man breitet sich aus, versucht irgendwie seine Engine im weitesten Sinne auch in den Griff zu kriegen und die Ressourcen zu produzieren. Und dann hat man plötzlich diesen krassen Wettlauf, ja.
Ja, du musst eigentlich neben diesem ganzen Mangelverwaltung, Ressource, explorieren, keine Ahnung, musst du eigentlich sehr genau deine Gegner im Auge behalten. Und spätestens, wenn du in der Situation bist, dass du auf einmal zwei Scheibchen hinten dran bist, muss deine ganze Strategie eigentlich darauf gehen, die darf kein Scheibchen mehr kriegen. Was liegen da für Ziele und wie verhindere ich, dass die eins von diesen Zielen erfüllt? Ja. Was kann ich tun? Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, mit Marketing Bevölkerungsrückhalt zu reduzieren.
Propaganda heißt das.
Propaganda, genau.
Aber es ist eigentlich fast dasselbe.
Ja, den Bevölkerungsrückhalt entweder bei dir selber hochzusetzen oder du kannst halt auch, wenn du das möchtest, bei einem Gegner den Bevölkerungsrückhalt halt runtersetzen.
Ja,
vielleicht muss man dann sowas machen, aber du musst halt tatsächlich immer gucken, was machen eigentlich gerade die anderen? Stehe ich mit meinen Entscheidungsscheibchen da gut, mit meinen Einflussscheibchen? Oder muss ich jetzt eigentlich, weil ich es gerade nicht gebacken kriege, meine Ziele, also diese Ziele zu erfüllen, die gefragt sind, muss ich gucken, dass die anderen halt auch nichts hinkriegen?
Ja, aber da fällt das Spiel dann, finde ich, weil die Möglichkeiten, Gegner zu bremsen, sind sehr, sehr begrenzt. Ja, du kannst natürlich den Bevölkerungsrückhalt abnehmen. Ja, du kannst ihn auch mit Einheiten angreifen. Ja, aber das ist alles relativ teuer und relativ schwierig, weil du bist ja unter Umständen auch ein Stück weit entfernt. Das heißt, du musst erstmal hinkommen. Dafür musst du erstmal Bewegungsaktionen ausgeben von den wenigen Aktionen, die du hast. Also da ist das Spiel halt nicht so gebaut, dass das jetzt irgendwie auf einer Ebene läuft, dass du sagen kannst, du kannst wirklich dynamisch den Gegner in bestimmten Aspekten jetzt sofort anhalten innerhalb einer Runde und dann ist es halt super schnell vorbei. Ja? Und das führt dann auch dazu, und das hatten wir auch mehrmals, dass jemand sein fünftes Scheibchen gelegt hat, alle anderen waren zwei Scheibchen zurück und dann konnte man eigentlich aufhören zu spielen, weil man musste diese nächste Runde gar nicht mehr spielen, weil es überhaupt keine Möglichkeit gibt, dass man zwei Scheibchen in einer Runde legen kann. Das hat man schon gesehen sozusagen. Ja, die gibt es natürlich theoretisch, aber beide Spieler, die dann noch dabei waren, haben gesagt, ja, pff, das macht überhaupt keinen Sinn, wir können auch jetzt schon aufhören. Ja? Und das finde ich immer schlecht bei einem Spiel, ja. Und ich finde...
Ich möchte nur sagen, in der Runde, wo ich euch so davongelaufen bin, habe ich zwei Scheibchen in einer Runde gelegt.
Ja, aber es ist schwer. Es ist verdammt
ja,
schwer.
Ja, es ist schwer, ja? Und du musst halt tatsächlich auch Glück haben, dass du da zwei Ziele liegen hast, die kompatibel miteinander sind. Also da gibt es ganz viele Ziele, die halt auch ein Stück weit konträr gegeneinander sind. Dann geht's halt nicht.
Ja.
Aber das andere ist halt tatsächlich, du musst halt tatsächlich dann auch das Glück haben, dass es gerade auskommt.
So, und deswegen ist das Spiel für mich echt schwierig, weil auf der einen Seite ist das ein wirklich brillant designtes Spiel, bis es zu den Siegbedingungen kommt. An den Siegbedingungen versagt das einfach komplett. Das ist so wie, man legt den Ball auf den Elfmeterpunkt eines leeren Tors und der Typ macht die Pille nicht rein. Ja, so fühlt sich das für mich an, dieses Spiel.
Passiert und aber halt auch. Und das war nicht zu knapp.
Ja, und das ist einfach tragisch, weil das Spiel ist sonst wirklich, wirklich schön und es ist toll designt und hat tolle Mechanismen und auch Sachen, die wirklich innovativ sind, finde ich. Und dann versagt es so im Endgame. Und das finde ich echt traurig. Ich glaube, dass man das mit Hausregeln vielleicht ein bisschen anpassen kann, indem man also zum Beispiel sagt, die Einflussscheiben, die man bei dem Gegner hinlegt, haben irgendeinen deutlichen Malus für den Gegner. Ja, also so hat er ja eigentlich, er verliert einen Punkt für Bevölkerungsrückhalt. Super. Ja, ansonsten gibt es keinen Malus für den Gegner. Außerdem ist vielleicht die Gewinnbedingung einfach Mist, ja, weil es gewinnt derjenige, der das fünfte Steinchen gelegt hat. Wenn, ja, das ist halt immer derjenige, der das fünfte Steinchen legt.
Ja. Wobei man sagen muss, das fünfte Steinchen zu legen ist ja eben unter erschwerten Bedingungen. Die letzten zwei Steinchen musst du ja immer das schwerere Ziel erfüllen. Und das war echt knackig. Also ich hatte da drei Ziele liegen, wo ich gesagt habe, bei zweien, ich kann die nicht erreichen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Weil das eine war halt, ich muss fünf Gebiete kontrollieren. Das heißt, ich hätte erstmal euren Vorposten zerstören müssen und dann noch eine Armee in dem Gebiet mindestens haben müssen. Das hätte mich mega Energie gekostet. Und ich hatte echt Glück, dass dann dieses, ja, habe drei Bevölkerungsrückhalt und habe vier Kristalle dann noch dazu kam, sodass ich da dann sagen konnte, okay, damit habe ich dann das fünfte.
Das ist meiner Meinung nach ein Hack. Ich glaube, wir haben da ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also diese schwierigere Aufgabe muss man halt in den späteren Scheibchen, die man ausgeben will, erfüllen. Ich glaube, das wurde deswegen gemacht, weil man gemerkt hat, das funktioniert so nicht. Ja? Also ohne das ist es ja noch viel furchtbarer. Und dann steht in der Anleitung halt auch, ja, es kann durchaus vorkommen, dass Leute die gleiche Anzahl Scheibchen gelegt haben am Ende des Spiels. Und dann gibt es so eine ganze Liste von Tiebreakern. Ja? Und ich finde, man hätte irgendwie sich ein Siegpunktsystem ausdenken müssen dafür. Anzahl der gebauten Außenposten, Anzahl der Ausbauten geben Siegpunkte, Ressourcen geben Siegpunkte oder so weiter.
Ja, aber dann hast du wieder diese Mathematikschlacht am Ende, wo du halt minutenlang damit beschäftigt bist, auszurechnen.
Aber so ist das Spiel kaputt am Ende, finde ich.
Finde ich nicht.
Doch, finde ich schon.
Nein, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, es ist herausfordernd und ja, du hast diesen Aspekt, du musst halt gucken, was deine Gegner machen und da strategisch agieren. Aber ich glaube, das kann geil sein, wenn du dich da eben drauf einlässt.
Für mich ist das Spiel ein 4X-Spiel. Und bei einem 4X-Spiel will ich mich darauf konzentrieren, meine Ressourcen in Richtung zu kriegen und meine Erkundungen in Reihe zu kriegen. Und ich will nicht die ganze Zeit gucken, wie viele Scheibchen hatten der andere Gegner schon, wie viele Ziele hat der andere Gegner erfüllt.
Ja, aber dafür ist es doch ein kompetitives Spiel und kein Solo-Spiel.
Oder man hätte es halt besser skalieren müssen. Man hätte sagen können, du musst nicht fünf Scheibchen legen, sondern 10. Ja. Ich finde, das Spiel so ist einfach, macht keinen Spaß. Macht einfach meiner Meinung nach keinen Spaß.
Doch, mir hat das voll Spaß
gemacht. Ja, du hast ja auch gewonnen die ganze Zeit. Ne?
Warum wohl?
Ja, aber wenn du, wie gesagt, das war halt extrem frustrierend für alle anderen am Tisch, wenn du zwei Scheibchen in der Mitte des Spiels vorne lagst.
Ah,
ja,
jetzt hast du also das Gefühl, was ich bei Ra hatte. Nee, herzlichen Glückwunsch, dass du das auch mal wahrnimmst.
Ja, das ist, aber
das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel kaputt ist, nicht unbedingt.
Doch, finde ich schon, weil die Siegbedingungen sind einfach Mist. Und das führt dann nämlich dazu, dass du die ganze Zeit guckst, was machen denn die anderen? Ich mache genau das Gleiche. Das heißt, du machst keine individuellen Sachen mehr, sondern, oh, Jutta geht auf Außenposten bauen. Dann baue ich auch mal Außenposten. Weil wenn ich hier auf das falsche Pferd setze und die falsche Zielkarte kommt von den nur dreien, die da sind, bin ich am Ende. Ja, dann ist es einfach reiner Zufall, wer gewinnt. Weil entweder passen die Zielkarten zu den Aktionen, die ich vorher gemacht habe, oder nicht. Ja? Und genau das ist meiner Meinung nach passiert. Und ich finde, die Siegbedingungen sind einfach, machen das Spiel kaputt. Ganz klar. Es ist trotzdem kein schlechtes Spiel. Ja? Es ist trotzdem immer noch ein gutes Spiel und ich finde es tragisch halt, dass das so ist. Wenn das ein Siegpunktsystem wäre, wäre das wesentlich besser und es wäre ein wesentlich erfüllenderes Spielerlebnis.
Also ich fand das Spielergebnis, und jetzt nicht nur, weil ich gewonnen habe.
Du hast ständig gewonnen.
Ja, aber ich fand das Spielgefühl sehr erfüllend, weil ich hatte so viele Möglichkeiten, mich voranzubringen, ohne in den Krieg mit euch zu ziehen und trotzdem hier dafür zu sorgen, dass ich Ressourcen habe, dafür zu sorgen, dass ich irgendwie weiterkomme. Und wenn ihr mir irgendwas verbaut habt, weil ihr mir zum Beispiel eine Zielkarte kaputt gemacht habt, ja, dann hatte ich vielleicht Pech, dass ich mit der nächsten Zielkarte so gar nichts anfangen konnte. Aber ich hatte trotzdem immer noch Dinge, die ich tun konnte und eine Chance, mich zur Wehr zu setzen. Und mir war von Anfang an klar, ich muss euch im Auge behalten, ich muss gucken, wie viele Scheibchen habt ihr noch und sicherstellen, auch wenn ich meine Scheibchen verteilt habe. Ich weiß nicht, ob du das registriert hast, aber ich habe die ja schön strategisch immer zwischen dir und Pete aufgeteilt, einfach um sicherzustellen, dass keiner von euch exorbitant viele von diesen Strategiekarten bekommt, weil das war ja das, was bei mir der größte Mangel war, diese scheiß Strategiekarten. Und als ich dann das eine Mal da irgendwie gekämpft habe, da hatte ich nur die eine Strategiekarte, die ich ziehen musste. Die war zum Glück nicht so schlecht, sodass ich einigermaßen durchgekommen bin. Aber wenn ihr volle Kanne, volle Möhre gegen mich Krieg geführt hättet, dann hätte mir das alles nichts gebracht. Dann wäre ich raus gewesen.
Ja, dafür musst du erstmal Ressourcen haben und Aktionssteinchen haben, um die Einheiten laufen zu lassen. Und wenn du dich erinnerst an die Partie mit Pete hat das selben Eindruck gehabt. Pete hat gesagt, wie, ist schon vorbei? Ja, ich habe hier noch nicht mal richtig meine Sachen irgendwie aufgebaut und das Spiel ist vorbei. Das ging jetzt aber abrupt. Ja? Und das Spielgefühl hat man halt ständig, finde ich, bei dem Spiel. Und da ist halt, in meiner Meinung nach hat man da gesagt, okay, wir wollen irgendwie ein Spiel machen, das unter 2 Stunden ist, aber man hat einfach die falschen Maßnahmen dafür getroffen. Ja, ich glaube, dass man das Spiel retten kann, sag ich mal. Ich glaube, man kann das durch Hausregeln so anpassen, dass es funktioniert. Aber so, wie es aus der Kiste kommt, kann ich dem nicht zustimmen. Das ist leider, wie gesagt, der Elfmeter. Und das Tragische ist, für die erste Hälfte des Spiels würde ich locker eine 8 vergeben für dieses Spiel, weil es richtig gut ist. Und dann am Ende versagt es einfach. Es ist wie so ein Film, der irgendwie eine beschissene Auflösung hat am Ende. Ja. Also ich, dass du das natürlich gut findest, kann ich nachvollziehen. Du hast ja auch reihenweise gewonnen ständig. Da finde ich das auch sehr erfüllend. Ne? Für diejenigen, die da nicht gewonnen haben und die ganze Zeit hinterhergerannt sind und nichts Eigenes machen konnten, nämlich genau diese Entscheidungsmöglichkeiten, die du eben beschrieben hast, hatten wir gar nicht. Wir mussten die ganze Zeit hinterherrennen.
Ja, weil ihr am Anfang falsche Entscheidungen getroffen habt, da kann leider, ich so nichts für.
Und das ist leider ein totaler Zufall, weil du baust halt entweder Außenposten oder du gehst auf Einheiten oder du gehst auf Ressourcen. Ja, und wenn dann halt zufällig da eine gute Lage von Zielkarten kommt, dann hast du halt diesen Vorsprung und den verlierst du bis zum Ende des Spiels nicht mehr. Also
sehe ich anders.
Ich finde es tragisch. Dieses Spiel ist tragisch. Das ist das tragischste Spiel, das wir dieses Jahr gespielt haben.
Also ich fand Ra viel tragischer, aber nee, ist okay.
Das ist ein Beatspiel. Das funktioniert einfach. Das hat auch
nee, das für hat mich hat keine, das überhaupt nicht funktioniert.
Ja, aber
weil und da hatte ich auch dieses. Ich habe am Anfang 2 falsche Entscheidungen getroffen und zack, ich war raus. Ich konnte euch zugucken.
Aber Ra dauert 20 Minuten. Das ist noch was anderes. Hä?
Nee,
hier muss man
nicht
2 Stunden investieren.
Also wir haben da länger als 20 Minuten gesessen. Sorry.
Und wir hatten bei Ra nicht die Idee, dass irgendwie die Hälfte der Spieler nach einer halben Stunde oder nach der Hälfte der Spielzeit schon wussten, dass sie weg sind.
Ja? Doch, nee. Ich habe nach 10 Minuten gewusst, dass ich raus bin.
Ja,
und die Romina genauso, erzähl mir nichts.
Was sagt denn die Community zu diesem Spiel?
Die Community sagt erstmal, dass es ein 1-4-Spieler-Spiel ist und die Community sagt, beste Spielerzahl ist 4, wobei man das alles mit einer Prise Salz nehmen muss, weil es gibt erst 89 Ratings insgesamt. Spielzeit 90 bis 120 Minuten. Haben wir gesagt, passt eigentlich.
Ja, das passt.
Altersempfehlung offiziell 14 plus, wahrscheinlich auch wegen dem Thema. Von der Komplexität her würde ich mit der Community mitgehen, dass das unter Umständen auch schon ein guter 12-Jähriger spielen kann.
Ja, man muss auch ein paar Leute haben, die man dann irgendwie eindrost.
Ja, und das Rating liegt, wie ich finde, bei einer traurigen 7,9.
Ich finde das noch viel zu hoch.
Ja.
Also, wir müssen übrigens auch noch mal über den Preis sprechen. Ja, können wir aber gleich machen. Also ich würde dem, wie gesagt, der ersten Hälfte würde ich eine 8,0 geben, aber leider hat es am Ende dann verreckt sozusagen. Für mich ist das gerade noch so eine 7,5.
7,5.
Gerade so.
Bei mir ist das eine 8,2.
So ein kaputtes Spiel.
Es ist nicht kaputt. Ihr wart einfach nur zu blöd für das Spiel, sorry.
Nein, das ist einfach...
Das war halt mal was anspruchsvolles Kaufmännisches.
So, jetzt reden wir noch mal kurz über die Materialqualität. Das haben wir nämlich eben vergessen. Also, und den Preis. Das Material ist cool, funktioniert alles super. Ja. Die Karten sind okay, die Pappdinger sind auch okay. Da sind Miniaturen drin. Die deutsche Version gibt es nur in der sogenannten Deluxe-Version, wo dann halt Miniaturen drin sind für die Einheiten und die Außenposten und die Hauptstadt und so weiter. Die Qualität davon fand ich jetzt nicht so überragend. Die ganzen Hauptstädte sind so ein bisschen leicht gebogen.
Ja, also das sieht so aus, als ob die, was weiß ich, zu schnell abgekühlt sind oder nochmal warm geworden sind. Die haben jedenfalls alle so eine leichte Kurve im Boden. Und es gibt so Elemente, wo man halt quasi die Ausbauten in die Stadt reinsteckt und die Vorposten hatten doch auch irgendwie sowas, was noch reingesteckt wurde.
Ja, das sind die Ausbauten für die Vorposten.
Ja, das war so ein bisschen fummelig und passte. Ja. Also ja, manchmal musste man so ein bisschen schubbeln, damit es reingepasst hat, aber es ging eigentlich. Und insgesamt fand ich es halt ganz schön. Ja, gibt wahrscheinlich Top-Qualität, aber das war meiner Meinung nach auch ein anderes Material, als Miniaturen sonst sind, weil das war mehr so flexibles Gummi und nicht so dieses Feste, wo Miniaturen sonst schon mal draus sind.
Ja. Ja, und dann kommen wir damit zum Preis. Das ganze Spiel kostet 100 Euro in der deutschen Version und auch in der englischen. Das finde ich ein bisschen überbezahlt. Ja, das ist ein kleiner Verlag, das kann man verstehen. Das ist natürlich, da reden wir über andere Mengen und sowas, ja, und Miniaturen sind schweineteuer. Das ist alles okay. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie
also die werden sich da nicht über alle Maßen bereichern, nein, nein. Aber es ist natürlich für den, der sich das Spiel kaufen möchte, trotzdem eine Hausnummer, da jetzt 100 Euro hinlegen zu müssen, für das, was er dann tatsächlich in dem Karton vorfindet.
Ja, und wenn du das mit anderen Spielen vergleichst, dann kriegt man, also dann denkt man sich schon so, oh je, das Spiel hat echt 100 Euro gekostet. Mann, das ist aber echt ganz schön hoch angelegt, ja. Aber wie gesagt, das ist halt ein kleiner Verlag, ja, und das ist halt auch ein kleines Spiel. Das wird wahrscheinlich auch nicht so super oft verkauft werden. Also
Leute, kauft euch dieses Spiel, es ist gut. Lasst euch davon Michael nicht hinters Licht führen.
Ihr könnt unseres haben. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, sag ich mal. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man da statt auf Miniaturen auf zum Beispiel Holzsteinchen gegangen wäre oder sowas. Es gibt die Standardversion, die es nur in Englisch gibt. Die hat so Pappaufsteller. Mhm. Die finde ich auch wieder doof. Ja, also
mit Pappaufstellern kann ich ja gar nicht. Nee. Acrylaufsteller finde ich so okay, geht so gerade, aber Pappmarker finde ich ganz schlimm. Dann tatsächlich lieber Holzwürfelchen oder irgendwas in der Richtung.
Ich glaube, da hätte es vielleicht eine Zwischenlösung gegeben, die vielleicht ohne Miniaturen ausgekommen wäre. Aber gut, so. Dann haben wir das und jetzt möchten wir gerne von euch wissen, falls ihr es gespielt habt, wie ihr das fandet und ob ihr Team Jutta oder Team Michael seid.
Ja, ihr hier seid Team Jutta, sag ihr seid mal, natürlich hier alle für Team Michael. Rise of Wasteland.
Ja, und sagt uns doch mal einfach eure Erfahrungen mit diesem Spiel.
Was ich übrigens von Elsinore Games einen richtig geilen Zug finde, ist, dass die zwar den englischsprachigen Titel Rise of Wasteland behalten haben, das habe ich bei ganz vielen Spielen von denen dieses Jahr gesehen, aber die schreiben dann da drunter, gut leserlich, deutsche Ausgabe. Da ist dann kein Zweifel darin, ob ich jetzt hier gerade wirklich die englischsprachige oder doch die deutschsprachige Version habe. Ja. Das finde ich eine coole Idee von denen, wenn es da draußen Verlage sind, die uns zuhören, das ist mal eine Maßnahme. Ja, bleibt da im englischen Titel, aber schreibt dann auch einfach drauf, deutsche Ausgabe.
Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute. Dann war das mal wieder sehr kontrovers und wir sind gespannt auf eure Meinung und schreibt uns doch einfach mal.
Ja, und damit sagen wir, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.